Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Im Rahmen der Sportshow kommen wir jetzt zum Motorradsport. Die MotoGP-WM haben wir im Programm, aber an diesem Wochenende war dort Pause. Deswegen können wir uns jetzt um die Superbike-WM kümmern, die am Wochenende in Spanien Halt gemacht hat. Und darüber sprechen wir mit dem Redakteur unseres Kooperationspartners motorsporttotal.com, mit Gerald Dehnbeck. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle Zuhörer.
Gerald, die Superbike-WM ist bislang nicht durch so richtig viel Spannung aufgefallen. Jonathan Gray hatte die ersten vier Rennen gewonnen. Warst du dir vor dem Rennen sicher oder vor den beiden Rennen sicher, dass es wieder langweilig werden könnte? Oder versprach dieser Kurs dort in Spanien schon von vornherein ein bisschen mehr Spannung?
Also alle Rennen waren jetzt nicht spannend, also nicht langweilig, obwohl immer der gleiche gewonnen hat. Australien waren sehr, sehr knappe Zieleinläufe. In Thailand hat er Johnny Ray dominiert und er ist momentan klar in der Form seines Lebens und eigentlich immer auf jeder Rennstrecke der Topfavorit. Für die Rennen in Aragon habe ich schon damit gerechnet, dass es einen neuen Sieger geben könnte, weil vor allem Johnny Ray hat sich in Aragon immer ein bisschen schwer getan auf der Strecke. Die Kawasaki ist vielleicht auch nicht perfekt geeignet für die Streckencharakteristik. Auf der anderen Seite hat Ducati im letzten Jahren dort sehr gute Ergebnisse gehabt und vor allem für Chase Davis war sie in den vergangenen Jahren eine Paradestrecke und damit habe ich schon im Vorfeld gerechnet, dass es einen anderen Sieger geben könnte, was dann am Ende auch passiert ist.
Aber macht es denn Jonathan Ray im Moment mit seiner eigenen Klasse oder ist die Kawasaki dann ein bisschen stärker dann als zum Beispiel die Ducati von Chase Davis?
Ich würde sagen, es ist eine Kombination. Also insgesamt würde ich schon sagen, dass die Kawasaki und die Ducati relativ auf Augenhöhe sind, mit vielleicht kleinen Handlingsvorteilen bei der Kawasaki, aber es ist sehr minimal. Auf der anderen Seite, der Jonathan Ray fährt mit so einem Selbstvertrauen. Er hat praktisch keine Stürze, alles, was er macht, funktioniert. Und wenn du da einfach ein Selbstvertrauen hast und einen Lauf hast, dann läuft's, ja, und das ist bei ihm mittlerweile schon länger der Fall.
Du hast es gerade gesagt, die Rennen waren eigentlich alle spannend. So auch das erste Rennen am Samstag. Es war der Zweikampf zwischen Jonathan Ray und Chase Davis. Und Chase Davis hat sich selber einen Bärendienst erwiesen, weil er in der vorletzten Runde in Führung liegend gestürzt ist. Wie ist es dazu gekommen zu diesem Sturz und wie ist das Rennen vorher gelaufen? Konnte Chase Davis dort dann mithalten, beziehungsweise er lag ja in Führung dann, aber konnte er dann in irgendeiner Weise Vorteile ausspielen?
Also man hat gesehen, dass die Ducati auf der Geraden etwas besser ist, etwas schneller ist, vor allem bei der Beschleunigung aus der langsamen Schikane heraus. Da hatte Johnny Ray im Windschatten nicht einmal wirklich eine Chance, ein Überholmanöver zu starten. Also das zeigt schon, dass die Ducati da richtig punchert. Bis dahin war es trotzdem relativ ausgeglichen. Ja, Chase Davis wusste, er muss gewinnen, er muss versuchen, den Erfolgslauf von Jonathan Ray zu stoppen. Und war vorne. Immer wenn der Johnny Ray versucht hat anzugreifen, vor allem im kurvigen Teil der Strecke, hat der Chase Davis immer sofort gekontert und gleich gesagt, nein, heute kannst du da nicht gleich vorne wegfahren und deine Schuhe abziehen. Also es war schon ziemlich ausgeglichen spannend. Chase Davis war vorne. Er hat dann im Nachhinein gesagt, dass er schon die letzten 5-6 Runden davor nicht mehr ein optimales Gefühl hatte für den Vorderreifen. Und dann ist ihm leider dieser Fehler passiert, der dann eben den Sieg wieder an Johnny Ray gegeben hat und wieder 5-mal in Folge in diesem Jahr dann umgeschlagen war.
Und zweiter durch den Sturz von Chase Davis wurde dann Marco Melandri. Der ist im Moment auf Platz 4 in der Fahrerwertung. Ist er dann neben Sykes, dann sind die beiden dann klar die Dritten und Vierten oder siehst du bei denen noch Chancen, dass sie in diesen Zweikampf dann auch im Laufe der Saison mit eingreifen können?
Also es ist schon momentan der Fall, dass das eigentlich Johnny Ray und Chase Davis die Messlatte sind. Tom Sykes hat es jetzt doch die letzten beiden Jahre nicht geschafft, wirklich seinem Teamkollegen über die komplette Saison Parole zu bieten. Und ich würde es eher bezweifeln, dass Tom Sykes in diesem Jahr Weltmeister wird, ehrlich gesagt. Bei Marco Melandri sind die Chancen jetzt vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so groß. Aber wir wissen, dass Melandri jemand ist, der sich noch steigern kann, sicher mit seiner Routine noch was zulegen kann. Wenn wir zurückdenken, 2014, wie er bei Aprilia gefahren ist, das war seine erste Saison bei Aprilia, jetzt fährt er seine erste bei Ducati, hatte er auch in der ersten Saisonhälfte bisschen Probleme, Schwierigkeiten, war auch immer so Dritter, Vierter, Fünfter. Und dann in der zweiten Saisonhälfte war er praktisch der schnellste Mann. Ja, ob das reicht, ja, ob das ihm wieder gelingt dieses Jahr mit der Ducati, bleibt abzuwarten. Nur sollte es den Milan-Rädern wirklich gelingen, ja, in der zweiten Saisonhälfte oder im Sommer dann mehrere Rennen zu gewinnen, dann wird wahrscheinlich der Vorsprung vom Johnny Ray schon so groß sein, dass er ihn nicht mehr einholen kann in der WM-Wertung. Ja. Also es ist schon, Jonathan Ray ist da schon auf einem guten Kurs, muss man sagen.
Jonathan Ray gewann also das erste Rennen vor Marco Melandri, aber wir müssen noch über eine spektakuläre Szene aus dem ersten Rennen reden, über Xavi Forres. Der hat nämlich Feuer gefangen. Was war da denn los? Das waren wirklich angsteinflößende Bilder, die man da gesehen hat.
Ja, also die Bilder waren schon im ersten Moment sehr angsteinflößend, wie du richtig sagst. Ja, wenn plötzlich der Motortank brennt und die Flammen dem Fahrer entgegenschlagen. Noch dazu ist es eben passiert auf einem schnellen Abschnitt. Also er hat nachher gesagt, er war da 200 km/h schnell und konnte jetzt nicht im ersten Moment von der Maschine springen, sondern musste erst schauen, dass er die Ducati abbremst. Und man hat dann auch danach gesagt, er dadurch, dass er sich eben festgehalten hat und das Motorrad versucht hat abzubremsen, hat er leichte Verbrennungen an den Armen und auch am Hals sich zugezogen gehabt. Also er hat dann einen Wundverband am Hals getragen, auch am Sonntag noch. Wobei man, es ist jetzt im Nachhinein natürlich schwierig zu sagen. Ja. Er ist im Anfang des Rennens gut gefahren, ist dann aber leider gestürzt, war ein Fehler. Und dadurch, das Feuer ist wahrscheinlich dann ein Folgeschaden von seinem Sturz gewesen. Ja. Ja. Aber er hat auf jeden Fall Glück im Unglück gehabt. Und man muss auch sagen, er ist am Sonntag wieder gefahren. Und da muss man schon seinen Hut davor ziehen vor so einer Leistung.
Also das habe ich auch gedacht, als ich das Ergebnis dann vom zweiten Rennen gesehen habe. Da ist er nämlich auf Platz 6 noch eingefahren. Nach so einem Samstag, der ja nun wirklich komplett gebraucht war mit dem Sturz und dann dem Brand und er sich dann ja auch Verletzungen zugezogen hat, da sage ich auch Hut ab. Das erfordert dann ja auch ein ganz kleines bisschen Mut, da gleich wieder auf die Maschine zu steigen.
Ja, definitiv. Ja, aber man sagt ja immer, dass Motorradfahrer ein eigener Schlag von Rennfahrern sind, ja, die besonders mutig sind. Das sieht man nicht nur in den Superbike-WM, sondern auch in der MotoGP, wenn jemand mit über 300 km/h stürzt und sich aufs Motorrad setzt und gleich wieder Bestzeit fährt. Also das sind schon ganz spezielle Rennfahrer und das macht es auch für uns Zuschauer einfach so spannend, solche Persönlichkeiten zu sehen.
Also Xavi Forres, 6. Platz am Sonntag, am Samstag leichte Brandverletzungen durch einen Sturz beziehungsweise dadurch, dass das Motorrad in Flammen aufgegangen ist. Im zweiten Rennen konnte dann aber Chas Davies das gewinnen und das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Er hat nur mit 0,5 vor Jonathan Ray dieses Rennen gewonnen und da war es gerade in den letzten Runden sehr, sehr spannend. Und wie hat es Chas Davies geschafft, diesen Vorsprung zu halten gegenüber Jonathan Ray beziehungsweise die Angriffe abzuwehren? Weil das war ja zwischendurch wirklich ein absolutes Hin und Her.
Ja, also er hat am Sonntag eigentlich das durchgezogen, was er sich schon für den Samstag vorgenommen hat und ist diesmal nicht gestürzt. Ja. Absetzen konnte sich keiner. Ja. Also auch wie Johnny Ray am Anfang des Rennens, Hälfte des Rennens vorne war, konnte er sich nicht absetzen. Chas Davies konnte es auch nicht. Damit war klar, dass es eben am Ende dann Mann gegen Mann gibt. Wobei man eben auch sagen muss, Jonathan Ray hat die Angriffe im Kurventeil gesetzt, im ersten, zweiten Sektor, wo die Kawasaki ein bisschen besser war, ein bisschen mehr besseres Handling hatte, ein bisschen mehr Traktion hatte. In dem ersten und zweiten Sektor war aber auch am Sonntag der Wind extrem stark. Ja? Also da hat Chas Davies am Ende gesagt, dass er fast durch eine Windböe wieder gestürzt wäre in Kurve 5. Und dadurch war Ray wieder dran und hat gleich versucht anzugreifen. Davies hat gekontert. Und in der Schikane vor der langen Gegengeraden hat Johnny Ray noch versucht, so ein Blockpass-Manöver zu machen. Hat nicht funktioniert. Chas Davies hat die bessere Linie, hat ihn ausbeschleunigt und damit war die Geschichte gegessen.
Ja, Chas Davies hat damit seinen 21. Sieg davon getragen und ist mit Max Biaggi gleichgezogen, was diese Siege angeht. In der Gesamtwertung ist er jetzt 50 Punkte hinter Jonathan Ray. Und jetzt geht es, heute gibt es Testfahrten, wo wir gerade sprechen. Und dann Ende April geht es weiter. Wie viel Zeit bleibt denn den Teams? Wie viel Zeit bleibt jemandem wie Chas Davies dann jetzt zu testen bis zum Ende April?
Also ich weiß, dass Kawasaki einen Privattest noch machen wird vor den nächsten Rennen. Ob das Ducati auch machen wird, das weiß ich momentan nicht. Also es bleibt eigentlich nicht wirklich viel Zeit. Ja. Man wird jetzt sehen, wie dieser Test heute am Montag läuft, weil da können die Teams nochmal auf der gleichen Strecke die Erkenntnisse vom Wochenende überprüfen und schauen, ob sie vielleicht doch noch etwas besser machen können bei der Abstimmung. Aber ich erwarte nicht, dass jetzt hier große Entwicklungsschritte kommen. Ja, also es geht wirklich nur um Details, um Feinheiten beim Setup Elektronik.
Mhm. Kommen wir mal zu den deutschen Fahrern. Stefan Bradl fährt ja dieses Jahr nicht mehr in der MotoGP, sondern hier in der Superbike-WM. Der ist 9. und 12. an diesem Wochenende gewesen und Markus Reiterberger auf der Altea BMW ist 12. und 16. geworden. Wie beurteilst du die Leistungen der beiden? Weil, was man so auf motorsporttotal.com gelesen hat, ist Stefan Bradl nicht ganz zufrieden gewesen.
Ja, die Probleme mit der Honda konnten jetzt nicht über Nacht gelöst werden. Die Motorräder sind auch direkt von Thailand nach Aragon gekommen, also da konnte nicht wirklich was gemacht werden. Es ist eigentlich besser gelaufen, als man es im Vorfeld erwarten konnte, ja, weil beide sind in der Superpole in den zweiten Abschnitt gekommen, was schon mal ein Erfolgserlebnis ist, muss man definitiv sagen. Im ersten Rennen war Stefan in einem Bereich mit dem 9. Platz, der ja solide war. Ja, also war jetzt nicht berühmt, aber es war solide. Ja, es ist ganz klar, dass man von den Honda-Fahrern, also von Bradl und von Hayden, keine Podestplätze aus eigener Kraft erwarten kann. Ja. Mhm. Also wenn sie es schaffen, im Laufe der Saison hinter Kawasaki, Ducati und Yamaha die vierte Kraft zu werden, dann wäre das ein großer Erfolg und ein realistisches Ziel. Ja, das muss man schon so sagen. Im zweiten Rennen hat Stefan dann eine andere Abschiebung ausprobiert. Hat nicht ganz funktioniert. Er ist in einer Reifen ein bisschen eingegangen. Okay, er hat was probiert. Ja, es hat nicht funktioniert. Das war jetzt eben Mehr war in der Situation einfach nicht möglich, ja. Soweit ich weiß, gibt es beim Test heute ein neues Software-Update. Das soll auch dazu helfen, dass die Kraftentfaltung nicht so aggressiv ist. Wird man abwarten müssen, ob das wirklich ein Fortschritt ist. Mhm. Und ja, Markus Reiterberger, da läuft es in diesem Jahr nicht wirklich besonders. Er hat gemeint nach dem Rennen, er findet nicht das optimale Gefühl für seine BMW. Es fühlt sich ein bisschen wie ein Lastwagen an in den Kurven. Und ja, das zeigen auch die Ergebnisse. Ja, also es ist wirklich nicht berühmt. Und vor allem sein Teamkollege, der Jordi Torres, der zeigt echt super Leistungen, ist immer in den Top Ten vorne dabei, hat auch im zweiten Rennen nach einem nicht so tollen Start aufholen können und ist wieder nach vorgekommen. Und dass er sich vom Teamkollegen so sehr distanzieren lässt und abhängen lässt, es wirft schon Fragen auf und es bleibt dem Markus zu hoffen und zu wünschen, dass er jetzt vielleicht heute beim Test einen Fortschritt schafft, um wirklich näher ranzukommen, weil es geht schließlich dann auch irgendwann mal um seine Zukunft, um seinen weiteren Verbleib in der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.
Du hast es gesagt, heute sind die Tests. Du hast auch gesagt, dass Kawasaki vielleicht nochmal einen Privattest macht. Was machen die anderen Teams? Es sind ja nun vier geschlagene Wochen bis zum nächsten Rennen in Assen.
Ja, wer jetzt alle neben Kawasaki noch einen Privattest macht, kann ich dir momentan leider nicht sagen. Das weiß ich momentan nicht. Da sind die Teams immer etwas verschlossen. Ja? Der Johnny Ray hat das gestern durchblitzen lassen, dass sie das geplant haben. Viel wird bis zum nächsten Rennen nicht gehen. Ja. So viel können die Teams eigentlich nicht machen. Ja. Bei Honda wird, also das Honda-Team arbeitet motorenseitig und elektronikseitig eng mit Cosworth zusammen in England. Da wird sicher auf Prüfständen Versuche geben, auch eben mit dem Elektronik-Update, das sie eben heute beim Test probieren. Dann wird man eben sehen, wie es in Assen läuft.
Die Superbike-WM läuft am 30. April wieder in Assen. Die beiden Rennen wurden von Jonathan Ray und Chess Davis am Wochenende gewonnen. Stefan Bradl und Markus Reiterberger hatten mit Platz 9, 12 und 16 eher gemischte Ergebnisse. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit dem Überblick über die Superbike-WM. Danke, Gerald.
Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Höwedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spendet direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.